Heute zu Gast Head of Strategy and Business Development bei der ONCE, Arne Assmann.
Tatsächlich am Ende zu sehen, okay, wie funktioniert dieser Markt, ist total spannend. Du musst erstmal einen Touchpoint haben mit dem Kunden. Und das finde ich halt, das ist die Chance, die wir mit diesen digitalen Kanälen öffnen. Ja, also wo du sagst, du machst es erstmal zugänglich, du musst nicht durch ein komplexes Einkaufssystem. Natürlich, ein Großunternehmen wird das immer noch fordern und auch das kann man bedienen, ist überhaupt kein Thema. Aber man kann eben einem Mittelständler, einem schnellen Ingenieur super schnell eine Lösung zur Verfügung stellen, mit der er erstmal arbeiten kann und auch wirklich sein Projekt voranbringen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja? Also um zu sagen, ich muss nicht nur auf einem PowerPoint mein IoT-Projekt weitertreiben, sondern ich habe schnell was, ich kaufe mir ein IoT, damit kann ich auch wirklich hands-on gleich gucken, wie meine Lösung später vielleicht auch aussehen kann.
Herzlich willkommen zum IoT Bar Talks Podcast.
Herzlich willkommen zur 8. Folge von den IoT Bar Talks. Heute mit Arne Assmann von der ONCE. Wir sprechen über Connectivity, über IoT-SIM-Karten, über kleine Maschinen, große Maschinen und wie man diese in die Cloud bringt, über die Luft sozusagen. Und ja, der Arne hat richtig viel Ahnung, geht auch ein bisschen ins Detail, also ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen technisch, aber dafür umso interessanter, wie funktioniert die Technologie, wie funktioniert auch so ein Carrier, also so ein Anbieter von Connectivity-Lösungen, wie viele Millionen von Devices die Kollegen schon vernetzt haben, das alles hört ihr gleich im Podcast. Ich sage vielen Dank an den Arne, dass er bei uns war. Und wünsche ganz viel Spaß. Ciao, ciao.
Moin, Arne.
Hi, ich bin grüß dich. Moin.
Hier zu den IoT Bar Talks in Bottrop. Der Hamburger Junge ist angereist, ganz früh.
Oh, hör auf.
Die offizielle, der offizielle Titel ist Head of Business Development and Strategy bei der ONCE. Vielleicht willst du mal ein bisschen was erzählen, so rund um die ONCE, wo du so herkommst. Ich würde erstmal vielleicht ein bisschen früher anfangen. Du warst ja früher auch bei einer relativ bekannten Institution. Vielleicht skizzierst du einfach mal so ein paar Punkte auf, so was du so machst oder was du gemacht hast.
Ja, gerne. Ja, wie bin ich generell gestartet? Ich bin ja als Redakteur damals ins Berufsleben gestartet, habe auch viel im Marketing gearbeitet, SEO gemacht, bevor ich dann zu Statista gekommen bin, wo ich auch wirklich mit einer der ersten Mitarbeiter war.
Ach, krass.
Und dieses Unternehmen tatsächlich seit Jahr 1 bis jetzt, bis vor 2 Jahren, beim Wachstum beobachtet habe und mitgestaltet habe natürlich. Und bin am Ende sehr stark im Analysebereich tätig gewesen. Ich habe Beratung gemacht, war vor Ort bei Kunden mit einem Steckenpferd am Ende tatsächlich. Das war IoT und M2M. Okay. Und das war halt auch einer der Gründe, wie es mich nachher zu ONCE verschlagen hat. Nämlich war ich noch als Kunde für den damaligen Gründer oder für den Gründer der ONCE tätig. Der hat gefragt, Mensch, möchtest du einen Business Case mal für uns schreiben? Und dadurch, dass ich eben Zugang zu sehr vielen Marktzahlen hatte, habe ich das gemacht. Auch wirklich sehr, sehr flott mit meinem Team.
Ja.
Was mich dann irgendwann dazu bewogen hat, gesagt, Mensch, Alex, das ist unser CEO, ich finde die Idee so cool, kann ich nicht bei dir anfangen? Und er sagte, na klar, gerne. Und dann ging es irgendwie ein halbes Jahr später schon los.
Und dann warst du wieder sozusagen fast einer der Ersten, ne? Also die ONCE ist jetzt...
Sogar der Allererste.
Sogar der Allererste?
Ja, genau.
Ach krass,
ja.
Ach krass. Das wusste ich gar nicht.
Ja, aber eben mit diesem Umstand, dass man tatsächlich schon in der Gründung selber das Unternehmen mitgestaltet hat, um zu sagen, okay, wie kann der Preispunkt aussehen? Wie wollen wir das machen? Wollen wir es zu 7 Euro, zu 8 Euro, zu 10 Euro verkaufen? Das haben wir alles diskutiert. Wollen wir einen 3-Plan machen? Also einen 3-Tarif-Plan und also so wie das Produkt jetzt heute entstanden ist, das ist alles damals vor 2 Jahren in langen Diskussionen über die Nacht entstanden. Wirklich auch überlegt bis zum geht nicht mehr und das hat aber bis heute bestanden. Das hat auch, wie ich finde, sehr, sehr gut funktioniert.
Cool. Bevor wir uns getroffen hatten, seid ihr mir schon mal aufgefallen und da seid ihr ja relativ plakativ mit einer gewissen Zahl umgegangen. Nämlich, ihr habt in relativ kurzer Zeit 1 Million SIM-Karten verkauft. In welchem Zeitraum war das? Irgendwie in den ersten paar Monaten oder so?
Genau.
Ne? So, ja.
Das war in den ersten 5 Monaten. Also wir haben, wie war das? 2018 haben wir uns gegründet, Anfang des Jahres. Im August haben wir dann den Webshop geöffnet. Und ab da war es dann möglich, dass man unsere SIM-Karte das ist das, was wir machen, ja, SIM-Karten für IoT erwerben konnte. Und die haben sich doch binnen der ersten Monate und ganz konkret der ersten 5 Monate so schnell verkauft, dass wir dann auch ganz schnell diesen Erfolg vermelden konnten, weil wir schon viele Leute hatten, die uns das nicht zugetraut hätten.
Ja, wahrscheinlich deswegen auch so dieser sehr bolde Move sozusagen, zu sagen, hey, hier, wir haben 1 Million SIM-Karten verkauft, es können noch mehr werden. Also 1 Million Devices oder Kunden an der Stelle können sich halt nicht großartig täuschen.
Genau.
Cool. Ja, super, super cool. Ich habe euch ja als Team auch schon ein paar Mal so kennengelernt. Ja. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal getroffen und ein paar Kollegen von dir kenne ich ja auch. Ihr seid ja schon eine sehr agil organisierte und sehr digitalisierte Truppe, ne? Also euch hat jetzt wahrscheinlich diese ganze Homeoffice-Geschichte, Umschiftung nicht wirklich gejuckt, ne?
Nö, gejuckt nicht. Also sag ich mal, von der inneren Organisation weniger. Also so wie du es gesagt hast, ne, wir arbeiten alle schon mit Videokonferenzen zusammen. Ich sitze ja selber auch nicht im Headquarter.
Ja.
Ich arbeite von Hamburg aus. Die Firma selber sitzt in Köln und seitdem wir das jetzt eben gemacht haben, wir haben auch ein Team in Riga sitzen. Das heißt, da ist Videokonferenzen schon an der Tagesordnung gewesen. Das hat sich jetzt nur intensiviert. Die Anbieter aller Teams, Zoom, haben ja alle nachgelegt in den Funktionen. Das ist ja wesentlich stabiler und besser geworden, auch während der Corona-Zeit. Also von daher haben wir das, glaube ich, sehr, sehr gut gemanagt. Das andere ist natürlich, das dann von Kunden zu erwarten, dass die auch bereit sind, mal so eine Videokonferenz zu machen. Ja. Das war vorher nicht ganz so en vogue. Mittlerweile sitzt man ja teilweise leger im Homeoffice und grüßt einen Kunden im Homeoffice zurück und denkt so, wow, such is life. Und nicht mal auf einer Messe im Suite. Ne,
Ja. So ist es. Ja, obwohl, ich meine, wir haben ja dieses Format so ein bisschen ins Leben gerufen, dass man sich auch mal wieder sieht. Wir haben uns das letzte Mal in Nürnberg gesehen, wie den einen oder anderen Gast, der hier noch sitzt oder gesessen hat.
Ja.
Aber in der Zeit ist ja auch eine ganze Menge sozusagen passiert. Aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen, bevor wir gleich noch mal vielleicht, ich habe irgendwo mal was mit Radio gehört, das wollte ich gleich noch mal fragen. Das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Das müssen gleich, als wären wir, das hast du in dem letzten Format, wo das gefallen ist, hast du das richtig professionell übergangen. Das will ich gleich noch mal wissen. Aber erstmal vielleicht erzählst du mal ein bisschen so über die Ones. Was ist die Ones? Was macht die Ones? Wir haben jetzt gerade schon erzählt, 1 Million SIM-Karten. Sind wahrscheinlich sogar schon 2 oder 3, aber 5.
5 Millionen.
5 Millionen, Wahnsinn. Ja. Aber was machen diese 5 Millionen und was macht die Ones?
Genau, was wir machen, ich hatte es ja schon kurz einmal gezeigt, also wir haben de facto nichts anderes gemacht, als Mobilfunk für den IoT gangbar zu machen, so kann man das sagen. Ja. Das bedeutet, wir haben sozusagen Mobilfunk für 2G, für 3G, für 4G, aber auch für 5G könnten wir das nutzen. Aber auch dann spezielle Standards wie NB-IoT und LTM haben wir sozusagen auf unser Netzwerk enabled. Und das kann unser Kunde oder unsere Kunden können das weltweit nutzen, ja, mit unserer Karte. Die können das reibungslos nutzen. Das heißt, ich kann das, wo immer ich bin, auf den Standards, die gerade verfügbar sind, wechseln. Mhm. Und das Coole ist, ich kann diese Karte, wenn ich sie in ein Gerät stecke, für 10 Jahre nutzen. Ja, ich muss da nicht noch irgendwie einen Zusatzvertrag oder sowas machen. Das ist ein Produkt, was wir haben. Jede SIM-Karte kann man für 10 Jahre nutzen und jetzt kommt der Knüller und alles nur für 10 Euro. Und damit ist alles abgegolten. Ich habe keine Kosten für die SIM-Karte, ich habe einen Datentarif, ich habe eine SMS, die inklusive ist und die Nutzung eben unserer Software, die dazu beigeliefert ist, ist auch noch alles inklusive. Und das ist sozusagen das Geheimnis, wo man sagt, Mensch, ich möchte irgendwie mal einen Tarif haben, wo ich nicht irgendwie um versteckte Kosten mich kümmern möchte, wo ich monatlich gucken muss, okay, wie ist mein Datenverbrauch und. Bei uns ist eine Flatrate dabei und das macht das alles eben so einfach.
Ich hatte mir das gerade nochmal aufgeschrieben, also das war so meine Frage, was ist so, also wir reden ja im Marketing, du bist ja auch Marketing-Experte an der Stelle, wir reden ja im Marketing häufiger jetzt über Flywheels. So, was ist denn das Flywheel von der Ones? Also wie stellt ihr sicher, dass sich das Rad immer weiter dreht und wie sozusagen, was ist sozusagen der Punkt, warum ich eine Ones-SIM-Karte nutze oder warum ich die kaufe und warum ich dann noch mehr kaufe?
Ja, das ist ganz simpel, weil es eben einfach ist mit uns. Ja, ich muss mich eben nicht um diese ganzen Zusatzthematiken, die man sonst hat, wenn man zu den großen Mobilfunkanbietern geht, die das auch machen können. Das ist überhaupt keine Frage. Also die Leistung ist am Ende dasselbe. Ich habe eine SIM-Karte, die verbindet mein Gerät und überträgt Daten. Das ist aber nicht das Geheimnis. Das Geheimnis ist zu sagen, es ist einfach in der Nutzung und einfach in der Handhabung. Ja, ich stecke die SIM-Karte ein, ich muss sie nicht aktivieren. Das ist schon mal ein Mega-Hebel, weil stell dir vor, du musst das für 1000 oder Millionen Geräte machen. Ja. Klar. Und muss dann irgendwie einen PIN freiruppeln, wie man das selber noch früher kennt. Das macht keinen Sinn im IoT. Ja. Wir haben alles sozusagen daraufhin optimiert, dass das eben möglichst einfach ist für Kunde. Ja? Und alles ist inklusive. Ich muss nicht noch irgendwelche Zusatzleistungen buchen. Ich werde irgendwie mit irgendwelchen Upsell-Tricks irgendwie noch übers Ohr gehauen, jetzt mal einfach gesagt. Sondern das ist wirklich ein Versprechen, dass man sagt, für 10 Euro kriegst du dein Gerät für 10 Jahre vernetzt. Und das braucht man eben, weil du siehst es ja hier, was wir eben häufig haben, es sind Kleinstgeräte, ja, teilweise nicht mal von hohem Wert. Da darf der Mobilfunk, da darf die Datenübertragung, wenn sie wirklich autark sein soll im Feld, die darf nicht ebenso mehr kosten. Es muss simpel und einfach bleiben und auch kosteneffizient auf jeden Fall.
Ja, vielleicht noch mal zu diesem Flywheel-Gedanken. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich möchte jetzt meinem Gerät Connectivity verleihen, wie ist denn dann sozusagen der Weg zu euch? Also du hast gerade irgendwas von Online-Shop gesagt. Also ich kann mir die Karte halt im Prinzip ohne jetzt, ich hatte nämlich mal geguckt, bei euch auf der Webseite ist, glaube ich, noch nicht mal eine Telefonnummer. Oder mittlerweile, glaube ich, schon. Ne? Aber es gibt, glaube ich, erstmal, der erste Weg ist digital. Und ihr seid auch sozusagen auch digital first. Ne? Ja, also es ist schon so, dass ich sage, ich habe jetzt mein Device, ich möchte das gerne connecten, dann bestelle ich mir einfach ein paar Karten und dann funktionieren die. Ne?
Genau. Also da fängt der Ansatz an, du hast es richtig gesagt, Philipp. Also bei uns kriegt man diese Karte, wie bei jedem anderen Online-Shop auch. Man geht auf die Webseite, sagt, wie viele Karten man möchte, bestellt, bezahlt und nach Bezahlung geht die Karte direkt los ab Lager. Und ich habe sie ein, wenn ich gerade 2 oder 3 Tage später bei mir zu Hause, je nachdem, wohin man sie verschiffen muss. Aber zum Beispiel hier in Deutschland, das Lager ist glatt in der Nähe, ist hier um die Ecke, habe ich das meistens schon einen Tag später auf dem Tisch. Ja. Und das macht es halt so einfach. Und die Karte funktioniert dann auch schon. Ja. Ich muss die nicht noch aktivieren, sondern das ist halt alles schon bereit und fertig.
Wenn wir jetzt gleich nochmal oder im späteren Verlauf des Gesprächs mal vielleicht auf unser Ökosystem und so weiter zurückkommen, dann kann ich ja auch nochmal sagen, wie wir oder warum wir uns für die Buns entschieden haben. Ja. Aber erstmal vielleicht nochmal kurz für den Hörer, so ein bisschen, so einen ganz kleinen Technologiedrift müssen wir machen. Ihr seid ja, ich hatte das in dem einen oder anderen Gespräch auch nochmal gehört, also ihr seid ja kein Netzanbieter, sondern ihr seid so ein digitaler Netzanbieter oder wie nennt sich das? Wo ist da der Unterschied? Also, kannst du da nochmal...
Ja, das ist ganz simpel. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt ja die großen Netzbetreiber, ja, das sind Telekom, Vodafones und O2s dieser Welt, die haben ein eigenes Netz. Das heißt, wenn ihr mal rausschaut in der Umgebung, dann seht ihr immer die Funktürme, das gehört denen. Mhm. Ja. Das haben wir nicht als uns. Wir sind de facto sowas wie Kongstar, Alditalk für das IoT. Wir nutzen dieselbe Infrastruktur der Netzbetreiber, die eben auch ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das sind ein sogenannter virtueller Netzbetreiber. Und das erlaubt uns eben aber nicht nur auf das eine Funknetz von Telekom zuzugreifen, sondern wir können auf alle Funknetze zugreifen, weil im IoT will ich halt sicherstellen, dass ich alle Netze habe, die gerade irgendwo verfügbar sind, nutzen kann, damit dass die Qualität oder die Verfügbarkeit, die Reichweite der Signalstärke auch immer die beste ist für mein Gerät. Mhm. Und das machen wir nicht nur in Deutschland, das nennt man Roaming, sondern wir können weltweit roamen und das auf allen Netzen.
Das bekommt der Kunde an der Stelle auch direkt mitgeliefert. Ne? Also muss sich darum dann auch nicht mehr kümmern. Das heißt also, wenn seine Devices oder seine Assets, die er hat, also auch mal das Land wechseln, dann ist das mit in dem Tarif mit abgedeckt.
Genau, das ist richtig. Also das ist auch nochmal ein letzter Differenziator, ist schon sehr, sag ich mal, sehr Telco-lastig, wie wir immer sagen. Mhm. Weil in der Regel ist es so, dass ein Mobilfunktarif, dann kennt man selber auch, man fährt in Urlaub und dann ist man auf einmal, weiß ich nicht, in Indien und muss dort über Bharti-Tel kurz mal telefonieren und kriegt am Ende eine riesige Rechnung. Mhm. Ja, diese Überraschung gibt es bei uns dann auch nicht, weil wir auch sagen, da wo wir es, sag ich mal, intern kommerziell mit der Ones abdecken können, dass wir die Preise, die Datentarife auch wirklich zu einem verlässlichen Tarif unseren Kunden zur Verfügung stellen, da haben wir es enabled. Mhm. Und das sind mittlerweile über 100 Länder weltweit. Und da kann der Kunde eben genau auf diesen Service von uns zurückgreifen. Das heißt, die Karte kann nicht nur in Deutschland genutzt werden, sondern in über 100 Ländern auf mehreren Netzen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wir sprechen gleich nochmal drüber, was der IoT damit vielleicht auch zu tun hat und warum wir da nach wie vor sehr happy mit sind.
Da bin ich gespannt.
Ich habe mir aufgeschrieben, du bist in einem Board of Governors, Governors beim IMC. Was ist denn der IMC?
Der IMC ist, die Abkürzung steht für Internet of Things and M2M Council. Das ist eine relativ alte Einrichtung. Die gibt es, glaube ich, schon seit über 20 Jahren. Wir sind mit ONCE kurz nach Gründung beigetreten. Mhm. Ist de facto ein Zusammenschluss von Internet of Things Größen wie AWS, wie Hewlett Packard Enterprises, Vodafone ist da, ONCE, Telekom sind alle mit, glaube ich, vertreten. Und man trifft sich dann regelmäßig zu Telefonaten, wenn große Shows anstehen, wie jetzt Anfang des Jahres. Da gab es tatsächlich noch eine Show in Las Vegas auf der CES.
Ja.
Haben sich auch die Board Governors mal alle persönlich getroffen. Das war eigentlich auch mal ganz nett, um dann zu gucken, okay, wie verfährt man weiter? Was sind wichtige Meilensteine, die man vielleicht neu setzen kann? Wie kann man sich gegenseitig helfen, Kunden im IoT besser zu verstehen oder auch auf deren Bedürfnisse einzugehen?
Die Frage, die ich mir dazu gestellt habe, war, da geht es ja auch um, ich sage mal, Geschäftsmodelle, das Finden von Geschäftsmodellen. Wie kann ich denn mit IoT Geld verdienen? Das ist halt so eine Frage, die du ja wahrscheinlich dann, wenn jetzt jemand Neues dazukommt oder wenn man sagt, okay, wir sind jetzt Telco oder wir sind jetzt das, wie kommen wir denn daran, sozusagen in die Wertschöpfung einzutreten und was gibt es da für Cases? Also wie stelle ich mir das vor?
Ich kann es halt nur aus unserer Sicht sagen, aus der Sicht der ONCE, wo wir ganz klar von Anfang an gesagt haben, wir machen nur das, was wir auch wirklich können. Ja? Und wir sind, das ganze Team besteht hauptsächlich aus ehemaligen Telco-Experten, sind es natürlich jetzt immer noch, aber jetzt eben nur noch für IoT. Und das heißt, wir machen nur Telekommunikationsdienste für IoT und nichts weiter. Also wir gehen nicht in die nachgelagerten Wertschöpfungspunkte wie beispielsweise Hardware-Integration oder Software-Enablement oder Software-Applikationen. Dafür gibt es andere Partner, die das viel besser können und auch schon viel länger machen. Das heißt, wir konzentrieren uns nur auf unseren Wertschöpfungsteil und das ist Connectivity. Und da haben wir eben gesagt, okay, auch hier gehen wir mit einem ganz anderen Geschäftsansatz ran. Wir machen ein, das nennt man Total Cost of Ownership-basiertes Geschäftsmodell. Das heißt, man hat einen Prepaid-Tarif. In Deutsch darf man das ja sagen, wenn man das nach Amerika bringt, ist das ein Begriff, der sagt alles, oh, das ist billig, das ist nicht gut.
Yeah.
Aber in Deutschland hat das einen gewissen Charme und deswegen sage ich das ja auch so frei aus. Nee, und dieser Prepaid-Tarif, der ist halt für IoT eben was komplett Neues gewesen. Er hat bisher, die ganze Industrie hat danach gefragt, wirklich. Mhm. Ist aber nicht so einfach gewesen, das mal irgendwie auf den Anwendungsfall IoT mal neu zu bauen. Und das haben wir gemacht. Ja, wir haben sozusagen das Ohr auf die Schiene gelegt, was will der Kunde? Und haben es dann tatsächlich umgesetzt in die Tat.
Easy to use.
Easy to use, bezahlbar, das ist wichtig. Und auch, sag ich mal, umfänglich im Leistungsumfang. Weil so kompliziert ist es manchmal gar nicht. Ja, wenn ich zum Wettbewerb gehe, dann muss ich noch irgendwie Roaminggebühren für Land XY bezahlen.
Ja.
Ich habe meinen Datentarif, glaube ich, muss ich sagen, wie viel Daten brauche ich denn wirklich? Wir sagen, komm, du kriegst bei uns genügend Daten, das ist für genau solche Geräte locker mal eben reicht für 10 Jahre.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so gedacht, also sozusagen aus meiner Sicht, wenn ich jetzt, also wir predigen das ja, IoT einfach machen oder einfach mal mit so einem Projekt starten. Wenn ich dann natürlich mein Gerät gebaut habe oder wenn ich dann schon meine Vision habe, dann muss ich mich erstmal ans Telefon setzen oder ans Internet setzen und jemanden finden, ja, wo kriege ich denn jetzt überhaupt die Connectivity her oder wie läuft das da an der Stelle? Ja, da bist du ja dann an der Stelle kein Experte für. Dann setzt du dich in irgendein Foyer oder in irgendein, Glaspavillon im 40. Stock und kriegst dann irgendwie eine riesen Präsentation, aber am Ende des Tages gehst du halt nicht mit einer SIM-Karte nach Hause, sondern du gehst halt erstmal mit wahrscheinlich 30, 40 Projekttagen nach Hause, nur um dann, ich sag mal, deine Palette oder was weiß ich was, dein Asset dann letztendlich trackbar oder funkbar zu machen, sozusagen.
Ja. Ich glaube, das ist generell die Herausforderung, die sehe ich auch bis heute im IoT zu sehen, wie reif ist ein Kunde. Mhm. Ja? Und gerade das ist natürlich die Herausforderung. Wenn wir sagen, wir als Mons arbeiten neben Lösungsintegratoren, neben Sensorherstellern, neben Cloud-Anbietern, nur als Connectivity-Anbieter, ist das halt eine Nische. Das muss man ganz klar sagen.
Ja,
aber eine Herausforderung kann man dann begegnen. Erstens, wenn man sagt, okay, verstanden, wir wissen, dass das eine Challenge ist. Und wir haben aber den perfekten Weg gefunden, um einfach zu sagen, wir müssen dann ein Targeting machen. Du musst genau wissen, wo ist dein Kunde, was braucht er eigentlich, wann sucht er.
Ja.
Und idealerweise verstehen, an welchen Projekt, sag ich mal, Zeitpunkten kommt ein Kunde eigentlich und sucht nach einer IoT-SIM-Karte.
Ja.
Ja, und da haben wir gesehen, es gibt keine goldene Regel. Aber man kann mehr und mehr erkennen, es gibt Muster. Ja, es ist trotzdem, ist die Businesswelt für mich trotzdem gewiss ein bisschen Chaos da draußen. Nichtsdestotrotz kann man das ja begegnen, indem man holistisch auftritt und sagt, wir sind im Internet einfach verfügbar.
Ja.
Du kannst uns immer testen, jederzeit. Es kostet 10 Euro und du hast eine Karte, mit der kannst du spielen und machen, was immer du willst.
Ja,
ja, und das ist unser Eintrittspunkt zum Kunden. Und das eben mit dem Erfolg, den wir ja eingangs auch schon beschrieben haben. Ja? Also weil Kunden sehen, es ist einfach, es funktioniert und es hilft mir. Ey, ich kann damit eine Lösung bauen, ich kann einen Business Case rechnen, was will ich mehr?
Ja.
Und genau so kann man, glaube ich, diesem Chaos ein bisschen den Weg ebnen und sagen, ich leite dich auf den Weg dorthin, dass es auch ein Massenmarkt wird.
Ja, oh, jetzt habe ich hier mein Transmitter abgerissen. Die nächste Frage, die ich hier so mal auf dem Zettel geschrieben habe, ist, vor ungefähr 20 Jahren kam so das ganze 3G, schnelles Internet,
ja.
UMTS und so weiter raus. Da hat man ja sozusagen als Anbieter nach der Killer-Applikation gesucht. Ja? Mhm. Dann würde ich mal sagen, hat irgendwann das Smartphone und die ganzen Inhalte, die natürlich in dem B2C oder in dem C2C Umfeld dann halt gegriffen haben, das ganze Thema dann nochmal gedreht.
Ja.
Aber was ist denn, wenn wir jetzt mal schauen, was ist denn jetzt für dich die Killer-Applikation? Oder gibt es überhaupt eine? Oder gibt es viele? Oder ist die Killer-Applikation im Prinzip das, worüber wir jetzt schon eine ganze Weile sprechen, das halt einfach, günstig und hands-on ist sozusagen?
Ja, also es ist immer die Frage, aus welcher Warte ich die Frage beantworte. Ja, also wenn ich jetzt sage, okay, was kann man, welche Endlösung kann ich damit tatsächlich bedienen mit so einer Karte? Dann ist das relativ schwierig zu sagen. Das ist ja das, was jeder wissen möchte, der ein horizontales Produkt im IoT anbietet.
Ja.
Und aus dieser Frage, die beschäftigt mich ja schon mehr als 5 Jahre.
Hm.
Ich kann dir natürlich jetzt einen Monolog dazu geben. Ich halte es aber mal kurz. Also ich würde sagen, es gibt Applikationen, die schon sehr, sehr reif sind, die es auch zu Massen gibt, die uns auch tatsächlich zu dem Erfolg getragen haben. Ja, also 5 Millionen Karten verkaufst du nicht mal eben so. Sondern da musst du schon wissen, wo funktioniert das. Und das sind hauptsächlich Karten im Bereich Flotten oder Autos, die ich vernetzen kann.
Okay.
Aber jetzt nicht irgendwie, ich habe mein Wi-Fi oder meine Entertainment-Applikation im Auto.
Sondern ich weiß, wo das Auto ist, wie lange es gefahren ist,
genau,
was
und genau, so weiter. Diese ganz simplen Dienste. Ja, also jeder LKW, der da draußen rumfährt, jeder kleine Logistikdienstleister, der noch irgendwie so einen Beeper hat, wo man da sagen muss, Paket abgegeben.
Mhm.
Ja, das sind ja alles vernetzte Geräte, die es zuhauf gibt.
Ja.
Und in jedem Land fast derselbe Standard. Ja, und darin kann man wunderbar eben mit unserer Lösung andocken. Da gibt es den Bedarf, da gibt es die Technologie. Das ist kein Thema. Das ist das Erste. Also der ganze Flotten- und Logistik- und Automarkt. Und das zweite große ist das Thema Smart Metering.
Mhm.
Allerdings weniger in Deutschland, sondern eher im Ausland. Da guckt man nach Italien, da gibt es große Gasmieter-Anbieter, die schon unsere Karten nutzen. In Italien gibt es den Linky-Mieter, die Smart-Mieter machen. Also da ist das schon wesentlich reifer und fortgeschrittener.
Mhm. Und danach?
Ja. Also das sind so die zwei großen Applikationsbereiche. Da wird es auch wirklich zu großen Stückzahlen kommen. Und danach wird es dann so ein bisschen kleiner. Es gibt Straßenlaternen, es gibt Mülleimer, es gibt Windräder, you name it. Also das ist das Schöne an IoT, das ist schön breit.
Ja?
Ja, und dann zu sagen, okay, was ist die Killer-Applikation, da wird man keinem gerecht, ganz ehrlich. Also weil jede Applikation für sich hat seine Daseinsberechtigung, muss aber auch kämpfen.
Ja. Ja,
macht das Sinn, auch das dann mit Mobilfunk zu machen? Mache ich das mit Wi-Fi? Mache ich das kabelgebunden?
Ja.
Hey, das ist so vielfältig. Und in jedem Land teilweise wieder unterschiedlich, kann ich dann so nicht sagen.
Ja, okay. Ja, ist schon definitiv ein ziemlich großes Feld. Also ich meine, wir haben ja auch, wenn wir so zusammensitzen und sagen, okay, komm, wir müssen jetzt mal noch mal ein bisschen ein bisschen planen, ein bisschen mal Use Cases heraussuchen, ja, und die vielleicht auch, was gibt es so für Perspektiven, da sieht man manchmal, also auch wir vor lauter Wald, die Bäume nicht, ne? Also ja, ist schon heftig. Ich meine, klar, je einfacher so eine Lösung ist, desto einfacher bekommst du sie halt irgendwo rein, wo du vielleicht, ja, nicht gerade drauf kommst. Ja? Also ich denk mir, wenn ich jetzt so mal so das letzte Jahr so ein bisschen zurückgucke, wo wir so alles unterwegs waren in Software, viel getourt sozusagen mit denen, ja, viele Partner kennengelernt, ja, dann bist du halt irgendwo bei Leuten, die machen Paletten intelligent, ja, also Europaletten, dann gibt es welche, die machen Güterwaggons intelligent und haben dann dort auch ihre Karten drin oder ihre Tracking-Devices sozusagen drin. Aber es ist schon so, dass sag ich mal, was überwiegt? Sind es mobile Anwendungen oder sind es wirklich die stationären Anwendungen, die irgendwo eingebaut sind, die dann dort bleiben? Oder ist es, kann man das sagen? Sind es eher mobile Anwendungen? Oder also eher die Flotte oder eher die Zutrittsanlage irgendwo im Feld oder so?
Gute Frage. Ehrlich gesagt haben wir diese Analyse so noch gar nicht gemacht, was davon jetzt wirklich fixed und was mobile ist. Aber ich würde sagen, es hält sich so gleich verteilt, weil ich denke jetzt an viele Anwendungsbeispiele, zum Beispiel, was war das? Preisschilder. Ja, da hat ein Kunde, der will seine Preisschilder, hat Autohäuser, die er vernetzt. Und damit das Preisschild dann auch immer den aktuellsten Preis für das Auto XY hat, kann er das per Remote dann jeweils aktualisieren. Das sind halt Fixed Objects, aber die, ja, kann man dann schnell trotzdem über die ganzen Filialen natürlich verteilen. Aber trotzdem bleibt das fix. Ich glaube, Flotten ist an sich ein eigenes, anderes Thema. Ebenso vielfältig. Deswegen hält sich das nach meinem ersten Gusto, würde ich sagen, 50-50.
Okay, machen wir weiter. Gucken wir mal, was hier noch.
Ja. Du hast gerade was Spannendes gesagt, weil du sagst ja schon, ja, wir haben diesen Riesenwald an Möglichkeiten.
Ja.
Aber dann, wenn ich das richtig sehe, Autosend, ihr macht ja den gleichen Ansatz. Das heißt, ihr habt ein digitales Produkt, das ist einfach verfügbar, ich gehe auf den Shop. Aber würdest du nicht auch sagen, genau das ist ja der Vorteil, zu sagen, Mensch, ich komme daher, also deswegen frage ich so offen. Ja. Ich habe ja wirklich sehr viel analysiert und gesagt, okay, wir müssen in Smart Metering verkaufen, wir müssen in Flotten verkaufen. Ehrlich gesagt macht das andere aber viel mehr Spaß, ja, weil ich weiß, ja, dass das eine sind 5 Unternehmen, der Rest, ja, das sind tausende Unternehmen.
Ja.
Die kann ich auf einmal adressieren mit einem ganz, ja, einfachen Produkt, das ist nicht zwingend targeted,
ja,
aber es ist trotzdem jetzt eröffnet. Seht ihr das auch so, dass das eine Chance ist, eine Möglichkeit, diesen digitalen Kanal anzubieten, auf einmal jetzt die Breite des Mittelstandes auch wirklich zu adressieren?
Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist es ja so, dass wir durch das Produkt IoKey, ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal groß erklären, also du kannst einen Sensor dran anschließen, der Sensor connectet sich sofort, es wird sofort die Verbindung zum Netz hergestellt und egal, wo ich jetzt bin, habe ich auf einmal meine Sensordaten in der Cloud und kann sie von da aus abrufen, kann von da aus Steuerungsaufgaben vornehmen und so weiter. Das ist ja für uns erstmal diese Perspektive, ja, wir schaffen jetzt diese Basistechnologie. Also wir haben jetzt dieses Produkt entwickelt, wir haben diese Einfachheit entwickelt und dann haben wir irgendwo jetzt, ich sage jetzt mal aus der Sicht von uns als Autosend, muss ich mal so ein bisschen differenzieren, wir sind hier im Ökosystem unterwegs, das heißt also Autosend ist die Firma, wo wir den IoKey auch direkt an unsere Kunden verkaufen. Das machen wir jetzt aus dieser Position ja nicht heraus. Aber wenn wir dann mit den Kunden im Gespräch sind, dann ergeben sich von dort aus wieder neue Geschäftsmodelle.
Ja.
Das ist also so eine Befruchtung, die, wie gesagt, also du bringst ein Produkt, also eine Lösung rein und aus dieser Lösung heraus ergeben sich automatisch wieder jede Menge andere Business Cases. Also zum Beispiel können wir damit bei, ich sag mal, konventionellen Unternehmen erwirken, dass die in ganz andere Abrechnungsmodelle reinkommen. Zum Beispiel wenn du jetzt jemanden hast, der Futterlieferant ist für einen Bauernhof zum Beispiel. So, also jetzt siehst du natürlich nur dieses eine Silo, aber der hat natürlich auch noch ganz viele andere Silos irgendwo stehen. Das heißt, der weiß dann an der Stelle, wir packen den IoKey da dran, machen eine Füllstandsmessung dran, über die Connectivity von der Once wird das Ganze dann übertragen. Und der Kunde kann dann, wenn das Silo leer ist, bekommt er sofort eine Meldung, okay, du musst es auffüllen. Und dann kann direkt ein Auftrag erstellt werden. Das heißt, ich habe also meine ganze, da muss jetzt keiner mehr nachgucken, da muss jetzt keiner mehr was ablesen und sonst was. Das wird automatisch passieren und automatisch geregelt. Und so hat derjenige, der vorher diesen konventionellen Prozess hatte, einfach ein neues Geschäftsmodell, was er vielleicht dann auch noch verfeinern kann. Er hat eine bessere Kundenbindung und so weiter. Also von daher, um auf die Frage zu kommen, wir sehen uns als Autosinn natürlich, wir bringen da Ideen. Wir haben jetzt gerade auch so eine, ich sag mal, so eine kleine Offensive gestartet, so im Bereich erneuerbare Energien, ja. Abwasserwirtschaft, Windkraft und so weiter, wo wir darauf eingehen, dass es dort, ich meine jetzt gerade, da wiederhole ich mich, aber jetzt gerade in den Zeiten, die wir jetzt haben, muss man auch gucken, dass man mit den Ressourcen, die man hat, ja. Das jetzt auch Personal ist, Servicepersonal ist, also vielleicht nochmal auf die Windkraft oder auf das Wasserkraftwerk, die fahren halt durch die Gegend. Ja? Jetzt haben die irgendwie Kontaktbeschränkungen durch Corona und so weiter. Da muss man natürlich sehr genau planen, dass sich der Weg auch tatsächlich lohnt. Mhm. Wenn ich dann diese Lösung damit einbringe, dann kann ich mir die Wege sparen, habe die Daten direkt. Da sind wir sicherlich noch bei den kleineren Unternehmen am Anfang. Aber wie du es auch schon sagtest, wir haben natürlich in dem gleichen Ziel gedacht, die Total Cost of Ownership im Prinzip so gering zu halten. Deswegen ist der Einstieg halt auch so gering. Wir haben ja über die Flatrate sozusagen in Teilen an euer Modell angeknüpft. Mhm. Ja. Und der Kunde kauft im Prinzip dieses Flatrate-Modell mit und bekommt von da aus dann die volle Flexibilität.
Aber du hast was sehr Spannendes gesagt. Also das ist eine Entwicklung, die ich jetzt über die 2 Jahre wirklich hands-on IoT mit der ONES tatsächlich auch lernen musste. Ja, wo man sieht, das ganze sozusagen Vordenken, wie funktioniert dieser Markt, und dann hast du Marktstudien von Gartner, IDC, you name it, die helfen dir nicht. Weil wirklich
es Makro ist. Ne?
Weil es Makro ist, aber auch man kann es auch bottom-up hochrechnen, es bringt alles nichts. Tatsächlich am Ende zu sehen, okay, wie funktioniert dieser Markt, ist total spannend. Du musst erstmal einen Touchpoint haben mit dem Kunden. Und das finde ich halt, das ist die Chance, die wir mit diesen digitalen Kanälen öffnen, ja. Also wo du sagst, du machst es erstmal zugänglich, du musst nicht durch ein komplexes Einkaufssystem. Natürlich, ein Großunternehmen wird das immer noch fordern und auch das kann man bedienen, ist überhaupt kein Thema. Aber man kann eben einem Mittelständler, einem schnellen Ingenieur super schnell eine Lösung zur Verfügung stellen, mit der er erstmal arbeiten kann und auch wirklich sein Projekt voranbringen kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja? Also um zu sagen, ich muss nicht nur auf einem PowerPoint mein IoT-Projekt weitertreiben, sondern ich habe schnell was, ich kaufe mir ein IoT, damit kann ich auch wirklich hands-on gleich gucken, wie meine Lösung später vielleicht auch aussehen kann. Ich weiß es vielleicht noch nicht, aber man muss das ja immer weiter herausfinden.
Ja, das ist ja, wenn ich vielleicht da noch mal so ein bisschen zurückgehe. Also wir als Autosenden haben ja jetzt nicht so fulminant gestartet wie ihr, aber wir hatten ja auch diesen Ansatz zu sagen, okay, bei uns gibt es gibt's schon einen radikalen Online-Weg, der sagt, wir haben einen Online-Shop, wir haben im Prinzip keinen Feldvertrieb, kein Consulting dabei, gar nichts, sondern das Know-how liegt beim Kunden, der weiß sozusagen, was er mit den Geräten machen will. Er muss sie halt nur finden und er muss halt eigentlich sich durch so einen großen Dschungel der Vielfalt im Prinzip durchkämmen. Ja? Also es ist genauso, wie wenn wir jetzt irgendwie im Mobilfunk-Daten-Tarifdschungel unterwegs sind für Privatkunden. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt nehmen müsste, welcher der beste ist. Ja? Also das wäre mir viel zu aufwendig, glaube ich.
Ja. Und da schlechte Laune.
Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir die Sachen, die wir da zur Verfügung hatten, so sehr zusammengestrichen, um halt wirklich die Assets herauszuarbeiten, die für den Kunden wichtig sind. Mhm. Und die halt so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Und ich habe damals mal irgendwann gesagt, ja, früher oder später wird sich im Prinzip der ganze Komponentenhandel oder das, was wir sozusagen als Sensoren verkaufen, wird sich so weit digitalisieren, dass ich da im Prinzip fast keinen Außendienst mehr ich will nicht brauchen sagen. Also du brauchst ihn natürlich, wenn du Fragen hast, wenn das Gerät erklärt werden muss an der Maschine in dem Sonderfall. Aber für all das, wo du halt schnell zu dem Produkt willst, da wird das dementsprechend digital stattfinden. Und das haben wir jetzt, verfolgen wir jetzt seit 8 Jahren. Und daraus ist halt im Prinzip dann auch die Weiterführung entstanden, dass wir halt dann irgendwann gesagt haben, gut, Sensoren ist das eine, die Daten davon einfach sehen zu können, ist das andere. Und daraus ist der IoT halt entstanden. Ja, aber super. Das ist halt so eine, so ein bisschen auch so unsere Herkunft, dass wir uns immer die Frage gestellt haben, wie kann man es eigentlich einfacher machen? Warum zeigt jetzt der Sensorhersteller XY immer noch keine Preise in seinem Online-Shop? Ja? Da habe ich aber gar keinen Bock, da anzurufen oder irgendwie dann vielleicht denjenigen zu empfangen, weil ich ja mein Business machen muss.
Ja.
Und ich sehe das und ich sehe das auch bei Partnern, die wir im Ökosystem haben und auch mit denen wir halt regelmäßig sprechen, dass ich diese anfängliche Abneigung, ja, ich will nicht, ja, Abneigung vielleicht nicht, aber man hat gesagt, so, nee, das, da braucht es auf jeden Fall noch zwingend den persönlichen, ja, Kontakt.
Ist richtig.
Für einen 10-Euro-Sensor oder für eine SIM-Karte brauche ich den halt an der Stelle jetzt nicht mehr, sondern, ja, das geht halt automatisch. Ne? Und dann für das, was danach kommt, gibt es sicherlich die Möglichkeiten, da dem Consulting noch eine ganze Menge zu machen und da irgendwie zu helfen. Da gehen wir auch den Schritt drauf zu, an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, dass das schon so ist, dass sich auch die anderen dementsprechend dahin bewegen werden, mhm, dass das Self-Service wird.
Ja,
du hast gerade schon angesprochen, also ein großer Use Case bei euch ist auch Smart Metering. Das hat ja relativ lange gedauert oder relativ lange Zeit gebraucht, bis das Thema sozusagen so richtig auf die Straße gekommen ist hier in Deutschland. Das liegt an scharfen Rahmenbedingungen, Datenschutz und so weiter und so fort. Sind wir da zu vorsichtig?
Also wenn du mich jetzt aus Sicht der Ones und auch unserer Markterfahrung fragst, würde ich ganz klar sagen, der deutsche Markt ist immer sehr behäbig, was eben die Nutzung oder die Adoption neuer Technologien angeht. Also wenn man jetzt mal im europäischen Umfeld schaut, wo ist Smart Metering wirklich schon sehr, sehr fortgeschritten, dann schaut man einfach nur über die Landesgrenze nach Frankreich, nach Italien. Mhm. Das ist fast schon durch, das Thema. Mhm. Also die haben nicht lange gefackelt, wie man so schön sagt, sondern ist das fast schon alles fertig, der Rollout. Es gibt ähnliche Länder, UK hadert auch mit der Umsetzung, weil es, glaube ich, auch viele Barrieren gibt und ich glaube, der deutsche Markt ist ähnlich. Ja. Also es gibt eine hohe Auflage des Bundesamtes für Sicherheit, zu sagen, man muss gewisse Protokolle nutzen, die erhöhen dann wieder aber das Datenvolumen, machen dann auch wirklich nur wiederum Sinn für Geräte, die auch sehr, sehr viele Daten oder sehr viel Strom messen müssen, also sprich Großkunden. Ja, und das sind dann wiederum Dynamiken, die den Anbietern hierzulande natürlich sehr entgegenkommen. Ja, weil ich glaube, nicht jeder Smart Meter oder jeder Stromversorger ist jetzt unbedingt geneigt, jetzt diesem Trend, ich muss jetzt einen Smart Meter Rollout zu machen, entgegenzukommen, weil das bedeutet Kosten, das bedeutet eine Umstellung des Geschäftsmodells. Ja, warum muss ich das tun, wenn das doch so, wie es jetzt gerade läuft, doch alles reibungslos läuft? Mhm. Ja, also es ist dann sozusagen, da steht dann Auflage des Eingesetzgebers, du musst irgendwie Smart Meter jetzt machen, versus aber auch Sicherheit irgendwie machen, konträr entgegen. Also das ist total paradox. Und das nutzen natürlich die Anbieter aktuell, um zu sagen, ich mache das halt so weit, wie es irgendwie notwendig ist.
Mhm.
Ja, und ja, jetzt wird das schrittweise gelockert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es nach wie vor Schwierigkeiten geben. Das sind ja große Unternehmungen, die wir haben. Und da jetzt irgendwie einen Prozess in Gang zu setzen, ich digitalisiere mal irgendwie die Ablese meiner Millionen Geräte weltweit, deutschlandweit,
ja,
hey, das wird dauern. Das wird auch hier noch weiter ein bisschen Zeit mit sich bringen.
Ja.
Ich glaube, das ist sehr, sehr typisch deutsch, aber auch sehr typisch für Großkonzerne, die eben sehr, sehr schwierig sich tun eben mit Digitalisierungsprojekten, wo man sieht, nicht jeder kann sozusagen hier das Tempo mithalten. Da muss man gucken, ob man auch wettbewerbsfähig ist. Das ist die andere Frage. Ob das bei einem Utility, also einem Energieversorger, jetzt wiederum notwendig ist, da Digitalisierung wirklich voranzutreiben, ist eine andere Frage. Es gibt aber andere Branchen, als der Druck höher.
Welche Branchen sind das?
Automobilbranche, definitiv. Also sprich, alles, was Asset Tracking und Logistik angeht. Ja. Also wenn ich weiß, wo mein Fahrer gerade ist, ist das ein Vorteil, da ist das auch schon passiert. Deswegen eben auch die hohe Reife dieses Marktes. Ähnlich ist es, glaube ich, im Asset-Tracking-Bereich, ist aber ehrlich gesagt auch Logistik-Bereich. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es in dem Bereich Smart City auch so weit ist. Und natürlich Industry 4.0, also die industrielle Automatisierung, wo ja auch ihr sehr, sehr stark vertreten seid. Also ich glaube auch hier Mittelständler, die fertigen, da so eine Fertigungsstraße zu digitalisieren, das ist lange, lange schon immer das Thema gewesen, ist auch passiert. aber jetzt auch wirklich einem kleinen Unternehmer zu helfen, der, weiß ich nicht, nicht die, sag ich mal, die finanziellen Mittel und auch die technischen Fertigkeiten hat, mal irgendwie so eine Straße zu bauen mit einer Retrofit-Lösung wie mit IoKey, das mal irgendwie nachzurüsten, ist eine Chance, um sozusagen hier irgendwie, wenn ich ein Spezialanbieter bin, ich baue Messer, weiß ich was, keine Ahnung, ja, dann irgendwie auch wieder ja, Schritt zu halten im Digitalisierungstrend.
Ja, definitiv. Also ich meine, haben wir jetzt zwar gerade schon gesagt, aber es ist ja so, wenn du jetzt als produzierendes Unternehmen, sag ich jetzt mal in Solingen, du hast gerade Messer gesagt, ja, sitzt du da, du musst ja schon erstmal dir, also du brauchst erstmal ein klares Ziel, was soll da hinten rausfallen, also was möchte ich eigentlich damit machen oder was soll sozusagen meine gewinnbringende Situation an der Stelle durch die Digitalisierung sein, aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie starte ich das, ja, und wie lege ich jetzt los, und da liegt es, glaube ich, an uns und an den Onces und an den Autosens und an den IoKeys dieser Welt, ja, das Thema halt so, ich sage jetzt mal, einfach in den Einstieg zu bringen, dass man jetzt nicht diese 30 Projekttage sofort genau, erstmal aufschreiben muss und dass man dann sagt, okay, hey, ich bin jetzt gerade kurz aus der, gerade in der Kurzarbeit oder da gerade wieder raus. Ich bin jetzt glücklich, dass die Produktion wieder anläuft. Ja. Das wäre jetzt gerade ziemlich blöd, wenn ich jetzt nochmal alles wieder stellen muss und alles umbauen muss sozusagen. Ne? Also da liegt es halt an uns, die Sachen noch einfacher zu machen, noch näher an den Kunden dann heranzubringen, dass sie sich wahrscheinlich dann eher erstmal für so einen kleinen POC entscheidet und dann von da aus sagt, okay, das war jetzt super, das hat gut geklappt, genau, das Ziel steht nach wie vor. Und dann gucken wir mal, dass wir das breiter ausbauen. Ne?
Genau, und dieses noch einfacher machen, das ist tatsächlich etwas, das ist noch, da haben auch wir mit der Once nach wie vor unsere Hausaufgaben zu machen. Hm. Will nicht sagen, also Mobilfunk an sich würde ich sagen, Haken dran, das können wir, ja. Nichtsdestotrotz ist ja immer die Herausforderung, du musst ja so eine Karte einbetten in dein Ökosystem.
Ja.
Ja, mit euch, mit IoKey hat das wunderbar geklappt, weil da hast du 4 Experten oder 5 Experten, die mitgewirkt haben, dieses Produkt zu bauen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Aber nicht jeder Kunde hat den Luxus, sein Produkt, seinen eigenen IoKey auf diese Art und Weise zu bauen. Ja, du musst ja die richtigen Partner finden. Und genau für dieses Partnerspiel musst du halt gucken, ist dieses Produkt, was ich habe, ist mein IoKey, ist meine IoT-SIM-Karte wirklich kompatibel zu der Hardware? Ist sie kompatibel zur Software? Und ich glaube, da kann man noch viel weiter standardisieren. Das ist so das, was wir uns jetzt für die nächsten Jahre auf die Fahne geschrieben haben, wo wir auch wirklich sehr, sehr viel massiv investieren, R&D-mäßig und auch wirklich Produkterweiterung betreiben.
Vielleicht, du sagtest, ihr habt Roadmap-seitig einiges auf der, einiges aufgeschrieben. Ja. Ich habe mir hier AWS notiert und China. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, mit AWS ist das tatsächlich eines dieser Themen. Wir haben gesehen, dass viele Kunden, wenn nicht gar die Großteil unserer Kunden, cloudmäßig auf der AWS läuft. Mhm. Wo wir festgestellt haben, by the way, wir auch, wen wundert's, kann man das nicht irgendwie nutzen zugunsten des Kunden? Mhm. Ja? Wir haben eine sehr gute Verbindung zu AWS. Wir waren auch selber schon vor Ort in Seattle, haben mit vielen IoT-Experten dort vor Ort Gespräche geführt. Die finden das, was wir machen, einzigartig, großartig.
Mhm. Cool.
Die finden das so großartig, dass sie gesagt haben, hey, können wir nicht gemeinsam mal was machen? Ja, und das haben wir jetzt in dem letzten halben Jahr massiv vorangetrieben. Wir haben ein Produkt erweitert auf uns. Wir haben ein Produkt sozusagen hinzugefügt in unser Standard. Das nennt sich die IoT Connectivity Suite. Und das sind jetzt sozusagen Device- und Datenmanagement-Funktionalitäten, die sozusagen reibungslos mit unserer SIM-Karte gleich zusätzlich funktionieren.
Okay.
Ja. Da kann man sich so vorstellen, eine Schwierigkeit für viele Kunden ist es immer noch zu sagen, okay, ich connecte jetzt mein Gerät. Das Gerät meldet sich dann irgendwie in der Cloud an. Aber ich weiß nicht, was für ein Gerät das ist. Weil die Cloud sieht nur, okay, da klopft jemand an. Aber das Gerät war ja vorher noch nie in der Cloud.
Ja,
ja, das heißt, das ist immer ein Sicherheitsrisiko.
Ja.
Das haben wir gelöst, indem wir gesagt haben, auf diese SIM-Karte selber, da kommt ein SDK rauf, da ist ein Once-Schlüssel drauf, der mit einer AWS-Identity zum Beispiel verknüpft ist.
Okay.
Das heißt, jede SIM-Karte, die ich in mein Gerät stecke, hat automatisch diesen Key und erkennt automatisch, okay, das ist Gerät XY, SIM-Karte XY und wird sozusagen als Trustworthy Device in der AWS Cloud angemeldet. Hm. Und das ist ein Service, der macht das Ganze reibungsloser. Ja? Ich stecke rein und das Gerät ist auch gleich in der Cloud.
Ja.
Das ist halt Wahnsinn. Ja. Das macht es so einfach. Ja.
Ja. Ja.
Und das bauen wir jetzt massiv aus, solche Dienste. Welche Datenprotokolle nutze ich? Welche Regeln möchte ich irgendwie einstellen? Also das, was jeder Kunde braucht, das, was wir ja mit IoT auch gemacht haben an vielen Punkten. Aber ja, nicht jeder hat jetzt so tolle Partner an der Hand. Das muss man wirklich mal so sagen. Ja. Das ist schwierig. Ja, das ist die richtige Wahl der Partner. Ich spreche auch mit Kunden bei uns und die sagen, ich musste unseren Gerätehersteller austauschen. Cloud habe ich alles selber gemacht, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die konnten es nicht. Mhm. Ja, und man muss die Fähigkeiten entweder haben oder einen richtigen Partner finden. Ja. Ansonsten bist du nicht glücklich in dem Geschäft. Und das ist halt, das aber möglichst einfach zu machen, das ist jetzt halt unsere Challenge. Die haben wir angenommen. Und genau, mit China, du hattest es auch gesagt, wir sind jetzt seit ungefähr ein paar Wochen auch in China am Markt vertreten, haben ein Produkt, was auch jetzt in China selber konstant funken darf. Das ist ein bisschen regulatorisch, der Hintergrund. Der chinesische Markt ist immer sehr, sehr schwierig, aber wir haben eine Kooperation mit einem der größten Telcos in China geschlossen, mit China Telekom. Mhm. Und die haben gesagt, hey, Once, wir finden das klasse, was ihr macht. Ihr könnt gerne auf unser Netz funken. Das ist 4G und NB-IoT. Das können wir jetzt sozusagen mit unserer Karte auch inklusive.
Super. Ja, ich gehe davon aus, dass wir an der Stelle da wahrscheinlich auch nochmal oder dass es die Gespräche da schon gibt, da bin ich, das ist jetzt nicht so mein Fokus, aber die Gespräche wird es sicherlich dazu geben. Vielleicht steigen wir dann an der Stelle noch mal ein bisschen in die Richtung IoT ein. Also ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, bevor ich dir die Radiofrage stelle. Irgendwann hole ich sie raus. wir hatten ja gerade schon über den Anglizismus Total Cost of Ownership gesprochen. Ja. Ne? Also vielleicht so ein bisschen dazu, also bei uns war es ja auch so, wir brauchten ein Device und wir haben, wir haben diese Vorstellung gehabt, warum ist es eigentlich so schwierig, dass wir halt Sensordaten einfach so mit dem Schnips online abrufen können. Ja. Und du weißt ja selber, wenn du dir so eine Frage stellst, warum ist es eigentlich so schwierig, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig. Und das Ganze dann einfacher zu machen, dauert erstmal seine Zeit. Und gerade schon darüber gesprochen, dass das Finden des richtigen Partners an der Stelle bare Münze ist.
Ja.
Und ich glaube, wir sind mit dem Modell, was wir da fahren, nach wie vor sehr zufrieden. Nämlich, dass wir auf Augenhöhe mit den Technologieträgern kommunizieren. Also ob ihr das jetzt seid, ob das eine Software AG ist, ob das jetzt unsere Partner sind, die Geräte für uns bauen. Man kann an der Stelle nicht alles selber machen.
Genau.
Man muss im Prinzip die Connection finden und halt dann gemeinsam zu einer Lösung kommen. Und daraus ist, ich kann mich noch an unsere Telco erinnern, da war ich gerade auf einem Festival irgendwo, auf so einer Konferenz, damals ging das noch, da haben wir im Prinzip den Grundstein für unser Ökosystem gelegt.
Ja.
Welche Sicht hast du denn so auf so Ökosysteme? Es wachsen ja aktuell überall welche, aber wie baue ich das richtige Ökosystem?
Ja, also ich muss erstmal sagen, warum ich die Idee damals so wahnsinnig cool fand, ist Folgendes: Ich habe sowas noch nie gesehen.
Okay. So,
also musst du dir wirklich vorstellen, ich komme aus der Beraterwelt. Ja, da hieß es immer, okay, wenn du IoT machen willst, dann musst du wirklich alles selber als Generalunternehmer beherrschen.
Mhm.
Ja, du musst und das unter einer Brand verkaufen. Aber ihr könntet das ja theoretisch machen mit Autosend, aber nein, ihr habt gesagt, nein, wir machen IoT, ist ein Konzept, das ist ein Partnerprodukt und jeder Zulieferer hat die gleiche Berechtigung.
Ja.
Das ist wow. Also das gibt es so nicht am Markt. Also ist mir noch nicht parallel wieder untergekommen. Das ist sozusagen unique, wirklich at its best.
Mhm.
Und das spricht, glaube ich, dann auch wiederum für das Produkt und für das Verständnis und auch für die Dynamik des IoT. Ja, also das, was wir gerade sagen. Ja, okay, du brauchst einen richtigen Partner, jeder Partner muss best in class sein, sagt man immer so lapp daher. Aber es ist wirklich verdammt wichtig, weil wenn du einen falschen Partner hast, kann dich das viel Geld kosten, viel Zeit kosten, kann dich das dein ganzes IoT-Projekt
gefährden. Dann kriegst du es nicht hin, ne? Das ist die Sache.
Ja. Und ihr habt ja auch, glaube ich, sehr, sehr sorgfältig auch die Partner gesucht. Ja, auch auf Empfehlungen wurden wir an euch rangetragen, was wirklich sehr wertvoll ist. B2B ist ein Empfehlungsgeschäft. Ja. Ja, wenn es einmal funktioniert, weißt du, hey, die Jungs der Ones, die können was, macht mal was mit denen. Und die sind sogar noch cool und günstig und sowieso.
Ja.
Ja, aber so funktioniert das.
Ja.
Und ich glaube, das spricht auch dann, das sind die Zutaten, die man braucht, um, sag ich mal, Produkte optimal zu machen. Und ich nehme uns, also das IoT-Thema, gerne immer als Beispiel, um zu sagen, wie kann man es auch machen? Weil wenn du mit Analysten sprichst, wenn du mit Beratern sprichst, wenn du mit Investoren sprichst, was ich auch täglich mache, dann sagen die, ja, warum macht ihr denn nicht das und das? Warum geht ihr nicht ins Data Management? Weil ich denen ganz klar sage, es gibt Leute, die können das viel besser. Ja. Und das ist eine Software-AG, das seid ihr mit den Sensoren. Und
ja, dann wären wir jetzt wahrscheinlich, also wenn wir jetzt alles selber machen würden, dann wären wir wahrscheinlich irgendwann 2025 mit einem Produkt am Start.
So ist es, genau.
Wir haben uns ja auch die Frage gestellt, okay, wir können jetzt irgendwie so ein bisschen OT, wir können ein bisschen Sensor, Automatisierungstechnik, das können wir. Wir können digital, das können wir auch. Wir können auch digital und agil denken. Das ist halt auch etwas, was wir jetzt nicht erst seit, okay, wir müssen jetzt Digitalisierung machen, tun, sondern das haben wir ja so in unseren Genen eigentlich. Also die Dinge aus einer Perspektive zu sehen, wie sie halt, ja, wie sie vielleicht unkonventionell gelöst werden. Und dann stellt sich halt irgendwie die Frage, okay, und die Fragen haben wir uns ja tatsächlich gestellt. Also wir haben ja auch irgendwie aufskizziert, okay, dann bauen wir halt eine Cloud. Das kriegen wir schon hin, ja? So, dann machen wir das halt. Ne? Ja. Und dann kommt halt eins zum anderen. Wenn du dann sozusagen das Endprodukt dann siehst, wer da alles mitgeholfen hat. Und ich glaube, bei uns ist halt, wie gesagt, diese Einzigartigkeit besteht daraus, dass wir daraus kein Geheimnis machen. Das ist jetzt nicht dieses typische Brand-Label-Produkt, wo halt irgendein anderer hintersteht, man sagt aber nicht wer. Wie wir das sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle im Sensormarkt haben. Aber an der Stelle gehen wir halt auch offen mit unseren Beziehungen um und sagen, okay, wenn es jetzt Anfragen von unseren Kunden gibt oder wenn wir neue Potenziale entdecken, dann nehmen wir die Partner natürlich auch mit und sagen, hey, komm, ihr könnt das an der Stelle, gibt es etwas, also gerade jetzt zu dieser Zeit, wo wir wieder viele Use Cases präsentieren, da arbeiten wir dann mit IFM zusammen und sagen, hey, da gibt es was, was in den USA gemacht wird, da könnt ihr gemeinsam den Use Case bauen mit dem IoT, da helfen wir sozusagen als Schnittstelle mit, aber wir gehen da sehr, sehr offen mit um und ich habe im letzten Jahr, aber auch verstärkt in diesem Jahr halt gemerkt, dass wir da gar nicht mehr so weit alleine mit sind, sondern dass sich durch die ganzen Allianzen und dieses offene Partnership-Denken da halt schon eine ganze Menge hinentwickelt. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil man vorher in diesem Geschäft halt immer versucht hat, das möglichst geheim zu halten, mit wem man arbeitet. Und ich finde, dass jetzt ist es halt auch so im Gegenüber eine ganz andere, schönere Situation. Das Geschäft macht viel mehr Spaß.
Ja. Aber ich glaube, es findet ja auch ein Umdenken statt. Ich glaube, unsere beiden Unternehmungen stehen ja dafür, zu sagen, wir verstecken keine Preise. Wir machen einen Digitalvertrieb. Auch wirklich, also auch wir nicht komplett radikal, nicht nur, sondern wir haben natürlich ein Sales-Team überall in Europa.
Aber schon konsequent, ja.
Aber konsequent, genau. Ja. Der Online-Kanal ist der Kanal, den ich auch wirklich mit Google Analytics und mit Traffic-Einkauf und SEO und SEM natürlich massiv pushe. Das ist einzigartig, super.
Klar, ja.
Ja, aber genau das andere, dann irgendwie zu sagen, ja, wir sind offen, wir sind transparent, ja, dann haben wir auch nichts zu verstecken und gehen da gerne mit euch sozusagen an der Front mit und sagen, guck mal, es geht auch so, macht mal einfach das Leben IoT nicht so kompliziert für den Kunden, macht's mal simpel, wir zeigen, wie es geht.
Ja. Ich meine, wie gesagt, gerade durch so transparente Kosten, also wir haben ja auch dieses in Anführungsstrichen Flatrate-Modell mit den Intervallzahlen, also beziehungsweise mit der Zahlung nach Daten Intervall sozusagen. Das ist trotzdem etwas, gerade weil es das vielleicht so noch nicht gegeben hat und auch nicht so transparent gegeben hat, dass man da schon noch ein bisschen Pionierarbeit sozusagen leisten muss. Dann muss man denjenigen dann dranbringen und sagen, hey, du gehst jetzt tatsächlich kein Risiko ein. Du kannst auch wieder zurückstufen, du kannst es so machen, du kannst es so machen. Tu mir den Gefallen, probier das erstmal aus. Das war auch sozusagen von unserer Sicht damals, als wir erst nur Sensoren verkauft haben, haben wir gesagt, hey, probier den Sensor aus. Wenn die Leistung des Sensors dich überzeugt, dann behältst du ihn, bezahlst ihn. Wenn nicht, dann schickst du ihn bitte zurück, genau, und guckst. Ja. Und so handhaben wir das halt bei unseren Kunden jetzt aus der Autosend-Sicht. Das muss natürlich jeder und unserer Partner selber wissen. Aber wir machen das so, dass wir sagen, hey, du hast die Möglichkeit, das Produkt zu testen. Wir helfen dir dabei. Wir kommen jetzt vielleicht nicht zu dir nach Hause und machen das Setup. Das kann ein Automatisierer für dich machen. Aber wir legen dir sozusagen alles an die Hand, dass du es selber hinbekommst. Das ist ganz einfach. Stecker anstecken, Sensor anschließen, dafür sorgen, dass ich irgendwo ein Smartphone in der Nähe habe, um die Daten sehen zu können. Und von da aus erschließt sich für dich eine ganz neue Welt sozusagen. Aber wenn das für dich nichts ist, dann hast du jetzt kein Riesenprojekt am Hals sozusagen. Ja, Project am Hals. Use Cases habe ich hier noch aufgeschrieben. Wir haben ja gerade schon eine ganze Menge über Use Cases gesprochen. Aber sag mal, was ist der abgefahrenste Use Case, den ihr hattet? Und ich will jetzt keine Rattenfallen hören, weil die euch morgen schon.
Ja, das ist richtig. Ich lasse die Bühne dem Daniel. Alles gut. Also, witzige Anekdote hierzu ist, wir haben bei uns wir haben freitags immer ein Meeting mit dem ganzen Team, und dann stellt die Silvia, die bei uns den Inside Sales macht, immer den Use Case der Woche vor.
Ach krass.
Ja, und das ist wirklich jede Woche was Lustiges dabei. Nur leider, weil es so häufig ist, dass ich das nicht immer alles parat habe. Aber es gibt, wenn ich mich jetzt noch ganz grob zurückentsinne, gab es einmal ein Bierzapfgerät, was vernetzt ist.
Okay.
Ja, ich weiß, es gibt unterschiedliche Formen. Also ich habe auch in einem Projekt so ein bisschen länger mitgewirkt, wo es dann darum ging, wo ich dann Bierfässer habe, die vernetzt sind, die ich dann nachbestellen kann. Ja, das fand ich ganz total spannend, wo ich dachte, wow, wie geht das? Das ist komplett neu. Und
aber das ist ja auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist ja auch eigentlich genau das, was du vorhin gesagt hast. Die Connectivity darf nicht teurer sein als das Produkt.
Ja,
also wenn ich jetzt so ein Bierfass habe, das kostet irgendwie, was weiß ich, was kostet ein Bierfass? 30 Euro, 20, 50 Euro, wahrscheinlich irgendwie so um den Dreh. Und jetzt kommt mir einer um die Ecke und sagt, ja, wir wollen das jetzt connecten, das Bierfass. Und sagt er, ja, was soll denn das Bierfass dann kosten?
Genau.
Ja? So, und wenn ich dann dadurch eine Lösung schaffen kann, die, wo das jetzt nicht schmerzhaft ist, ich dadurch aber weiß, da sind jetzt so und so viele Bierfässer, da sind so und so viele sind auf der Autobahn, so und so viele sind verschwunden oder sind geklaut worden oder stehen bei mir im Keller oder sonst wo. Ja?
So ist es.
Da ist dann dieser Einstieg wieder das, was mich dazu treibt, es dann zu tun. Ne?
Genau.
Ja.
Vielleicht noch ein anderer Use Case, der mir so einfällt, ist, das nennt sich Sportstation. Scheiße, ich weiß nicht, wie es geht. Wir haben das noch nicht fertig. Der Herr da hinten weiß das, aber...
Das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit die jetzt aktiv sind, weil wir durch Corona auch noch nicht gelitten haben. Die haben ein Gerät aufgebaut, einen Sensor, wo du halt, das ist mobil, und dann können halt Sportveranstaltungen, der misst und zählt Bewegungsabläufe und solche Sachen. Die gehen in Schulen, die gehen an Veranstaltungen.
Aha.
Und dann können die Kinder oder wer auch immer da mitmacht, dann halt Sportübungen machen. Und das Gerät zählt, misst die Zeit, wie viele Sprünge und so weiter und so fort. Und überträgt die Daten dann auch gleich auf eine Plattform, und dann kann dafür schnell ausgewertet werden.
Cool. Cool. Ja, also ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal, weil das mit dem Use Case der Woche finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil ich meine jetzt hier die Madeleine Mickleit, wo du auch im Podcast warst, ich finde das Format von ihr natürlich aus dieser Sicht super mega spannend, weil man transparent halt sieht, okay, das kann ich jetzt mit der und der Lösung machen. Und ich kann da, sag mal, von 1 bis 10, was brauche ich alles, wie lange dauert das, was kostet das, das kann ich alles drunter schreiben. Und ich habe einfach ein fertiges Konzept, was ich so bauen kann oder so verkaufen kann oder so kaufen kann. Ja,
ja.
Das ist halt für mich in der aktuellen Zeit, wir leben irgendwie, ich meine, du als Statista, Ex-Statista, weißt, dass Listing-Content sehr, sehr gut funktioniert. Ja?
Oh ja.
Das werde ich mir mal mitnehmen. Also den den Use Case der Woche finde ich prima. Ja, die Rattenfallen, die werden wir noch ausführlich beleuchten, wenn der Daniel da ist. Sehr gut. So, jetzt bist du reif. Was geht mit Radio?
Was hast du da denn gehört?
Du hast im Radio gearbeitet oder ja. Warst richtig als Moderator?
Nein, nicht als Moderator. Also das war bevor ich, also eigentlich noch zu meiner Studentenzeit war ich als Redakteur, als Praktikant beim Radio aktiv.
Okay.
Das war hauptsächlich, dass man dann
Mikro halten oder was?
Ja, ein bisschen die Drecksarbeit machen muss.
Ja.
Nein, das heißt, was macht man? Einmal natürlich Interviewpartner akquirieren. Läufst rum in der Stadt und fragst, hey, hast du Lust, mal irgendwie einen O-Ton zu geben? Das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ja, dass irgendwer dich in der Straßenzone anfragt und sagt, hey, hast du mal Lust?
Ich habe das, wenn ich da erzähle ich jetzt was.
Siehst du, ich bin's los.
Das mit, ey, kannst du mal hier? Ja. Wir erinnern uns, glaube ich, alle daran, dass es mal ein TV-Format gab, was TV Total hieß.
Ja, natürlich.
Und bei TV Total gab es ja diese Rubrik, wo man in diesen Kiosk reingegangen ist und dann hat der Typ vom Kiosk dir so Banane-Fragen gestellt. Oftmals irgendwie übers Fernsehprogramm.
Ja.
Und ich habe in Köln gelebt und man weiß natürlich, Köln wird natürlich auch mal gerne das ein- oder zweifache Kölsch getrunken.
Ja.
Dann kam ich abends noch, war halt auf dem Nachhauseweg, bin dann in diesen Kiosk reingegangen und das war der TV-Total-Kiosk, ich wusste das nicht. Und ich stehe in diesem Fernsehset und wir kennen diese TV-Total, diese beknackte Stimme, ja? Da war doch immer ein so ein Typ, der diese komischen Fragen gestellt hat. Und dieser Typ fragt mich, ich krieg's gar nicht mehr hin. Aber das war so furchtbar, weil ich natürlich nicht nur 2 Kölsch, sondern wahrscheinlich 20 Kölsch getrunken hatte.
Ja.
Und ich dann auch noch so richtig bescheuerte Antworten auf die Fragen gestellt. Und dann habe ich, Idiot, das natürlich auch noch meinen Arbeitskollegen erzählt. Und wir hatten immer so eine Kollektion, ich habe früher in der Modeindustrie gearbeitet, in so einer Kollektionsvorschau, wo alle, das ganze Unternehmen saß und hat man sich halt über die Kollektion unterhalten. Ich vorne drin. Und auf einmal switcht er das um und schaltet TV Total an. Da kommt genau die Stelle, wo ich halt, ich krieg's nicht mehr auf der Reihe, ich weiß nicht mehr, aber deswegen mache ich einen riesen Bogen um die mir irgendwo mit dem Mikrofon was wollen, weil du weißt nie, wie das dann hinterher zusammengeschnitten
wird.
Das war der Horror.
Ja, aber genau aus der Zeit habe ich sehr viel gelernt. Erstens, man darf sowas ja eigentlich nicht senden, wenn du nicht dein Einverständnis ergibst.
Ja. Keine Ahnung, ob ich das gegeben habe, aber ich glaube schon.
Du weißt es nicht mehr.
Ich weiß es nicht mehr.
Weil eine ähnliche Situation hatte ich auch mal. Ich habe eine Zeit in Berlin gelebt und dann kam irgendwann von Ulmen um die Ecke.
Ne? Oh je, das ist auch so.
Aber in einem Clownskostüm, ich glaube mit jemandem zusammen. Und die haben mich einfach nur, also das war MTV damals, die haben mich einfach nur mit Nonsens vollgelabbelt. immer parallel, immer, dass die haben zu beiden Seiten immer dasselbe gesagt. Und ich stehe nur da wie doof, war der Depp und habe gesagt, ja, schön, danke, tschüss. Sehr und gut. Irgendwann kam das Redaktionsmäuschen um die Ecke und hat gefragt, hey, du warst jetzt gerade im Fernsehen, MTV, hast du was dagegen, wenn wir das im Fernsehen ausstrahlen? Sag ich, ja, natürlich, weil das war scheiße, ich will doch nicht der Depp sein.
Ja, gut, also, ich war der Depp. Also, falls das jetzt mal irgendeiner hier, wenn wir das auf LinkedIn senden, falls derjenige das hier hört, der uns beide da in die Situation gebracht hat, der möge sich schämen.
Ja.
Nee, wirklich witzig. Okay, Arne, ich sag vielen, vielen Dank, dass du den weiten Weg von der schönsten Stadt Deutschlands zur zweitschönsten Stadt Deutschlands, nicht Bottrop, wo wir jetzt hier gerade sind, auf dich genommen hast.
Sehr gerne.
Und du musst weiter zum nächsten Termin. Und
genau.
Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Ja.
Ob auf der Tonspur oder auf irgendeiner anderen Spur oder sonst wo.
Ich habe aber noch, weil das ja so lange her ist, dass wir uns gesehen haben und wir hatten ja zwischenzeitlich immer Kontakt per LinkedIn und Co.
Ja.
Und du hast ja nur einmal Willhaben geschrieben, als ich dir Folgendes mal gezeigt habe. Ich habe eigentlich heute was mitgebracht, das ist mir eben drunter gefallen. Philipp, das ist dein Once-Hoodie.
Ja, boah, das eigentlich ist der Hammer.
Auf jeden Fall. Den hat eigentlich jeder bei uns bei der Once und das soll auch deiner sein. Du hast ja gesagt, du kriegst einen, aber beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, kriege ich einen Aoki-Hoodie.
Auf jeden Fall.
Geil.
Vielen Dank.
Darauf.
Danke.
Deiner.
Ja, cool.
Und
ja,
vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Jo, bis demnächst.
Ja.
Danke, ciao.
Ciao.